Salamander. Die Feuerwesen, Feuergeister oder Salamander, die Elementarwesen des Feuers, sind Elementarwesen, die im Feuer und in allen Wärmeprozessen wirken. Sie entstehen als Abschnürung beim Tod gewisser höherer, warmblütiger Tiere, die schon fast einen ichartigen Charakterzug haben, manchmal auch beim Tod sehr niedrig gesinnter, triebhafter Menschen. So nimmt etwa der Affe zu viel von dem Gruppengeist mit hinunter in die einzelne tierische Gestalt. Und während bei den niederen Tieren mit dem Tod alles wieder im Gruppengeist aufgeht, behält der Affe, weil er in seiner leiblichen Organisation zu kompliziert geworden ist, etwas zurück. Beim Löwen beispielsweise ist das nicht der Fall, wohl aber bei den Beuteltieren. Die Salamander haben dadurch selbst einen ichartigen Charakter und haben die gleichen Wesensglieder wie der Mensch, nämlich physischen Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich. Allerdings ist der physische Leib ein reiner Wärmeleib und auch ihr Ich ist nicht unmittelbar mit dem menschlichen Ich vergleichbar. Siehe auch Wesensglieder der Elementarwesen. Die Blutwärme der Wesen, von denen sie sich abgeschnürt haben, verleiht ihnen den feurigen Charakter. Zitat: Denken Sie die Gruppenseele irgendeiner Insektenart. Wenn das einzelne Insekt stirbt, ist es für die Gruppenseele gar nicht anders, als wenn ihnen ein Haar ausfällt oder ein Nagel abgeschnitten wird. Die Tiere, die immer neu sich bilden, sind nur ausgetauschte neue Glieder der tierischen Gruppenseele. So können sie Tierreihen weit hinauf verfolgen und sie werden finden, dass das, was auf dem physischen Plan ist, wie eine sich immer auflösende und wieder neu sich bildende Wolke erscheint. Es metamorphosiert sich das physische Dasein und der Gruppengeist erneuert nur das, was sich bei ihm nach unten ansetzt. Das geht bis zu einer gewissen Stufe. Dann tritt etwas Neues ein. Bei höheren Tieren, und je mehr sie gerade zu höheren Tieren gehen, immer mehr tritt etwas ein, was gar nicht mehr dem Recht ähnlich sieht, was ich Ihnen eben beschrieben habe. Nehmen wir zum Beispiel den Affen. Der Affe nimmt von dem Gruppengeist zu viel hinunter in die einzelne Gestalt, die unten ist. Und während sonst beim niederen Tier alles wieder zurückgeht in den Gruppengeist, behält der Affe, weil er zu kompliziert geworden ist, in seiner physischen Organisation etwas zurück. Da ist zu viel eingeflossen vom Gruppengeist. Das kann nicht wieder zurück. Das ist der fortschreitende Gruppengeist. Er wirkt so, dass er bei den niederen Tieren ein Glied schafft. Dann saugt er das ganze Wesen wieder auf, erzeugt ein neues, saugt das wieder auf und so weiter. Beim Löwen ist das auch so. Wenn Sie aber zum Beispiel einen Affen nehmen, da erzeugt die Gruppenseele den Affen, aber der Affe nimmt aus der Gruppenseele etwas heraus. Das kann nicht wieder zurück. Während es beim Löwen, wenn er stirbt, so ist, dass das Physische sich auflöst und das Seelische wieder in den Gruppengeist zurückgeht, ist es beim Affen so, dass dasjenige, was er vom Gruppengeist abschnürt, nicht wieder zurück kann. Beim Menschen haben sie das Ich so, dass es von Inkarnation zu Inkarnation geht und fähig ist, sich zu entwickeln, weil es neue Inkarnationen annehmen kann. Das haben sie beim Affen nicht. Die Affen können aber auch nicht wieder zurück. Daher wirkt auf das naive Gemüt der Affe so sonderbar, weil er in der Wirklichkeit ein von dem Gruppengeist abgeschnürtes Wesen ist. Es kann nicht mehr zum Gruppengeist zurück, aber es kann sich auch nicht selbst neu inkarnieren. Beuteltiere sind eine andere Art solcher Tiere, die etwas aus dem Gruppengeist herausreißen. Dasjenige nun, was von diesen sozusagen individuellen Tierseelen zurückbleibt, was sich aber auch nicht wieder inkarnieren kann, das ist der wahre Ursprung einer vierten Gruppe von Elementargeistern. Das sind abgeschnürte Teile solcher Tiere, die nicht wieder zum Gruppengeist zurückkommen können, weil sie in der Evolution den normalen Punkt übersprungen haben. Von zahlreichen Tieren bleiben solche ichartige Wesenheiten zurück und das sind dann die Salamander. Das ist die höchste Form der Naturgeister, denn sie ist ichartig. Die Salamander, die im Die Salamander, die im Wärmelichtartigen leben, bringen den Wärmeäther in die Pflanzenblüten hinein. Zitat: Und der Blütenstaub, der ist dasjenige, was nun gewissermaßen das kleine Luftschiffchen abgibt für die Feuergeister, um hineinzutragen die Wärme in den Samen. Die Wärme wird überall gesammelt mit Hilfe der Staubfäden und von den Staubfäden aus übertragen auf den Samen im Fruchtknoten. Und dieses, was hier im Fruchtknoten gebildet wird, das ist im Ganzen das Männliche, das aus dem Kosmos kommt. Nicht der Fruchtknoten ist das Weibliche und die Antheren des Staubfadens das Männliche. Für die Pflanzen ist die Erde Mutter, der Himmel Vater. Und dasjenige, was nun entsteht aus dem Zusammenwirken von Gnomenwirkung und Feuergeisterwirkung, das ist die Befruchtung. Und die Befruchtung findet statt während des Winters drunten in der Erde, wenn der Samen in die Erde hineinkommt und auftrifft auf die Gestalten, die die Gnomen empfangen haben von den Sylphen- und Undinenwirkungen. Zitat Ende. Salamander offenbaren sich auch dort, wo der Mensch sich mehr gemüthaft mit dem Tierreich verbindet, wie sich das etwa im Verhältnis des Schäfers zu seiner Herde oder des Arabers zu seinem Pferd zeigt. Zitat: Die Salamander kennen die Menschen heutzutage auch, denn wenn einer sagt, es strömt mir etwas zu, ich weiß nicht woher, so ist das meistens die Wirkung der Salamander. Wenn der Mensch zu den Tieren in intime Verbindung tritt, wie der Schäfer zu seinen Schafen, dann erhält er Erkenntnisse zugeraunt von Wesenheiten, die in seiner Umgebung leben. Dem Schäfer wurde sein Wissen, das er in Bezug auf seine Schafherde hatte, zugeraunt von den Salamandern in seiner Umgebung. Diese alten Erkenntnisse sind heutzutage geschwunden und müssen nun durch wohlgeprüfte okkulte Erkenntnisse wiedergewonnen werden. Zitat Ende. Die Salamander haben große Sympathie für die Insektenwelt, namentlich für die Schmetterlinge, verbinden sich mit ihnen, werden Teil ihrer Aura. Sie ergänzen den Insektenleib nach unten, zusammen bilden sie vergrößert so etwas wie einen geflügelten Menschen, in Klammern Wassermann. Zitat: Wenn wir dann zu den Feuerwesen kommen, dann ist es bei den Feuerwesen so, dass sie die Ergänzung bilden zu der flüchtigen Schmetterlingsnatur. Der Schmetterling entwickelt sozusagen selber so wenig wie möglich von seinem physischen Leibe, von dem eigentlichen physischen Leibe. Er lässt ihn ja so dünn sein wie nur möglich. Dagegen ist er ein Lichtwesen. Die Feuerwesen stellen sich heraus als Wesen, welche den Schmetterlingsleib ergänzen, so dass man den folgenden Eindruck bekommen kann. Wenn man auf der einen Seite einen physischen Schmetterling sieht und ihn sich entsprechend vergrößert denkt und auf der anderen Seite ein Feuerwesen, zusammen sind ja diese Wesen selten, nur in den Fällen, die ich Ihnen gestern angeführt habe, dann hat man das Gefühl, wenn man diese zueinander backt, dann bekommt man eigentlich so etwas wie einen geflügelten Menschen, wirklich einen geflügelten Menschen. Man muss nur den Schmetterling entsprechend vergrößern und die Feuerwesen dem Größenmaß des Menschen angepasst finden, dann bekommt man so etwas wie einen geflügelten Menschen daraus. Tafel 6, Mitte. Das zeigt Ihnen wiederum, wie die Feuerwesen eigentlich die Ergänzung dieser ja dem Geistigen am nächsten stehenden Tierwesen sind. Sie sind sozusagen die Ergänzung nach unten hin. Gnomen und Undinen sind die Ergänzung nach oben hin, nach der Kopfseite. Sylphen und Feuerwesen sind die Ergänzung von Vögeln und Schmetterlingen nach unten hin. Also die Feuerwesen muss man mit den Schmetterlingen zusammenbringen. Zitat Ende. Dem imaginativen Blick zeigen sich die Salamander auch in der Gestalt von Amphibien. Vergleiche die Feuersalamander. Echsen, Schlangen, Drachen oder Lindwürmern, namentlich wenn es sich um luziferische Salamander handelt. Der in der Kabbala genannte Samael, der in verschiedenen, auch menschenähnlichen Gestalten erscheint, führt eine Schar nicht menschenähnlicher luziferischer Wesenheiten an, die auf den Geistesschüler bei unerkanntem und unverwandeltem Egoismus, der seine Wirkungen im Wärmeätherteil des Ätherleibs hinterlässt, zerstörerisch wirken können. Samael hilft uns aber auch bei der Selbsterkenntnis, indem er dem verzehrenden, glühenden Egoismus ein Gefühl von Eiseskälte entgegensendet und unsere Unvollkommenheiten als Doppelgänger erscheinen lässt. Bösartige Salamander steigern in den Pflanzen die Giftwirkung, die oft schon eine Wirkung der Sylphen ist, bis in den Samen hinein. In Klammern zum Beispiel Bittermandeln. Zitat: Wenn dagegen die Feuerwesen sich mit jenen Impulsen durchdringen, welche in die Region der Schmetterlinge gehören, welche den Schmetterlingen zu ihrer Entwicklung sehr nützlich sind, und das heruntertragen in die Früchte, dann entsteht zum Beispiel das, was wir innerhalb einer Reihe von Mandeln als giftige Mandeln haben. Da wird dieses Gift durch die Tätigkeit der Feuerwesen in die Mandelfrucht hineingetragen. Und wiederum würde die Mandelfrucht überhaupt nicht entstehen können, wenn nicht auf gutartige Weise von denselben Feuerwesen sozusagen das, was wir bei den anderen Früchten essen, verbrannt würde. Sehen Sie sich doch die Mandel an. Bei den anderen Früchten haben Sie in der Mitte den weißen Kern und ringsherum das Fruchtfleisch. Bei der Mandel haben Sie mittendrin den Kern und ringsherum das Fruchtfleisch ist ganz verbrannt. Das ist die Tätigkeit der Feuerwesen. Und artet diese Tätigkeit aus, wird das, was die Feuerwesen vollführen, nicht bloß in die braune Mandelschale hineingearbeitet, wo es noch gutartig sein kann, sondern geht nur etwas von dem, was Schale erzeugen soll, innerlich in den weißen Kern der Mandel hinein, dann wird die Mandel giftig. Aber man hätte das anders betonen müssen, ungefähr. Sondern geht nur etwas von dem, was Schale erzeugen soll, innerlich in den weißen Kern der Mandel hinein, dann wird die Mandel giftig. Tafel 6 rechts. Zitat Ende. Für den Menschen werden die Salamander erlebbar, wenn er beginnt, voll wach sein eigenes Denken wahrzunehmen, wie es Rudolf Steiner in seiner Philosophie der Freiheit beschrieben hat. Der Mensch lernt dann nicht nur zu denken, sondern Gedanken anzuschauen, und dann erweisen sie sich als Weltgedanken. Zitat: Auf dieselbe Art nun, wie der Mensch sozusagen den schlafenden Traum durchdringen kann, kann der Mensch auch das wache Tagesleben durchdringen. Da bedient sich der Mensch aber eben in einer ganz robusten Art seines physischen Leibes. Auch das habe ich dargestellt in Aufsätzen im Goetheanum. Da kommt der Mensch schon ganz und gar nicht dazu, einzusehen, wie er eigentlich fortwährend während des Tageslebens die Feuerwesen sehen könnte. Denn die Feuerwesen stehen in einer inneren Verwandtschaft mit den Gedanken des Menschen, mit alledem, was aus der Organisation des Kopfes hervorgeht. Und wenn der Mensch es dazu bringt, vollständig im wachen Tagesbewusstsein zu sein und dennoch in einem gewissen Sinne außer sich zu sein, also ganz vernünftig zu sein, fest mit den beiden Beinen auf der Erde zu stehen und dann wiederum außer sich zu sein gleichzeitig, also er zu sein und sein Gegenüber zu sein, das heißt, sich selber als Gedankenwesen betrachten zu können, dann nimmt der Mensch wahr, wie die Feuerwesen in der Welt dasjenige Element bilden, das, wenn wir es wahrnehmen, nach der anderen Seite unsere Gedanken wahrnehmbar macht. So kann die Wahrnehmung der Feuerwesen den Menschen dazu bringen, sich selber als Denker zu sehen, nicht bloß der Denker zu sein und die Gedanken da auszukochen, sondern sich anzuschauen, wie die Gedanken verlaufen. Nur hören dann die Gedanken auf, an den Menschen gebunden zu sein. Sie erweisen sich dann als Weltgedanken. Sie wirken und weben als Impulse in der Welt. Man merkt dann, dass der Menschenkopf nur die Illusion hervorruft, als ob da drinnen in diesem Schädel die Gedanken eingeschlossen wären. Da sind sie nur gespiegelt. Ihre Spiegelbilder sind da. Das, was den Gedanken zugrunde liegt, gehört der Sphäre der Feuerwesen an. Kommt man in diese Sphäre der Feuerwesen hinein, dann sieht man in den Gedanken nicht bloß sich selber, sondern man sieht den Gedankeninhalt der Welt, der eigentlich zugleich ein imaginativer Gehalt ist. Es ist also die Kraft, aus sich herauszukommen, welche einem die Gedanken des Weltgedanken als, nee, welch, welches einem die Gedanken als Weltgedanken vorstellt. Ja, vielleicht darf ich sagen, wenn man nun nicht vom menschlichen Körper aus, sondern von der Sphäre der Feuerwesen, also gewissermaßen von der in die Erde hereinragenden Saturnwesenheit, das, was auf der Erde zu sehen ist, anschaut, dann bekommt man genau das Bild, das ich geschildert habe von der Erdenevolution in der Geheimwissenschaft im Umriss. Dieser Umriss einer Geheimwissenschaft ist so aufgezeichnet, dass die Gedanken als der Gedankengehalt der Welt erscheinen, von der Perspektive der Feuerwesen aus gesehen. Zitat Ende.